In der heutigen Folge sprechen wir über den wirtschaftspolitischen Input für den deutschen Aktienmarkt, die weiterhin schwache Entwicklung der US-Aktien und wenn Sie wissen wollen, was ein Digital Twin ist, haben wir die Antwort für Sie.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, heute am Dienstag, dem 18. März 2025, starten wir wie gewohnt mit einem Rückblick in die vergangene Handelswoche. Der DAX hat die vergangene Woche nahezu unverändert abgeschlossen, beziehungsweise mit einem kleinen Minus von 0,5%. Wobei zu Mitte der Woche sah es noch deutlich schlechter aus. Da lagen wir noch mit 3,5% im Minus und der DAX notierte zwischenzeitlich bei gut 22.300 Punkten. Zum Ende der Woche hatte sich dann allerdings wieder gefangen und die Vorzeichen geändert, sodass wir bei einer Marke knapp unter 23.000 Punkten die Woche beendet haben. Unterstützt wurde die Stimmung mal wieder durch die Politik. Die Fraktionsspitzen von CDU, SPD und Grünen konnten sich am Freitag nach langen Diskussionen auf die Pakete für Verteidigung und Infrastruktur einigen und unterstützten damit den Markt. Aktuell notiert der DAX bei guten 23.150 Punkten.
Sowas in der Richtung, ne?
Sowas,
ja.
Ne? Und damit immer noch gute 300 Punkte unter dem Allzeithoch von 23.000.
Ja, heute Morgen, ich weiß jetzt gerade nicht ganz aktuell, heute Morgen standen wir noch bei 23.400 Punkten tatsächlich. Aber sag mal weiter, ich gucke mal gerade im Parallel rein.
Ja. Okay.
Ja, 23.434 sogar.
Dann ist das Jahreshoch in greifbarer Nähe.
Ja, genau.
Ja, und ein ähnliches Bild bot sich auch bei den Nebenwerten. Nach der starken Performance seit Mitte Januar atmeten die kleinen und mittleren Unternehmen in der vergangenen Woche mal durch. Aber gerade die Nebenwerte, die dürften auch stark von der kommenden wirtschaftspolitischen Ausrichtung geleitet werden. Und ein umfangreiches Fiskalpaket mit den Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung dürfte vielleicht da auch die nötigen Wachstumsimpulse setzen, ne? Wo dann auch die kleinen Unternehmen von profitieren werden.
Dienstag, ne? Ist eigentlich so der Tag der Tage. Ich bin mal gespannt, was gleich gegebenenfalls beschlossen wird oder auch nicht. Ne?
Genau, denn ob die Schuldenbremse tatsächlich gelockert wird, wird sich heute entscheiden im Bundestag. Beziehungsweise am kommenden Freitag müsste schließlich noch durch den Bundesrat, die müssen der Grundgesetzänderung noch zustimmen. Auch hier ist die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit noch nicht ganz sicher.
Schon ein historisches Ereignis, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Ja, und beim Blick auf die amerikanischen Aktien bot sich auch in der letzten Woche ein negatives Bild. Der marktbreite S&P 500 sowie der Technologieindex Nasdaq beendeten die vergangene Woche quasi im Gleichschritt mit einem Minus von 2%.
Also auch schon wieder deutlich mehr verloren als der DAX, ne?
Ja, genau. Genau, die US-Aktien haben sich also auch in der vergangenen Woche wirklich schwach entwickelt und bilden damit so ein bisschen die chaotische, nenne ich es mal, und bedrohlich wirkende Wirtschaftspolitik von Donald Trump ab, die ja doch zu deutlichem Konjunkturpessimismus in den Vereinigten Staaten
und
geführt hat.
Vor allem, glaube ich, Unsicherheit, ne? die im Markt ist. Ne?
Ja. Ja, wobei US-Finanzminister Scott Bessens sagte derweil, er macht sich keine Sorgen um die jüngsten Rückgänge am Aktienmarkt. Die eingeführten Maßnahmen werden den Markt langfristig ankurbeln. Also das ist seine Überzeugung.
Durchaus möglich, aber kurzfristig ist dennoch weiter Unsicherheit drin. Ich glaube, das kann man noch festhalten. Wird vielleicht
Er sagt ja keine Sorgen. Ich bin mal gespannt, wann sich Elon Trump Sorgen macht. Ja, ja. Ne, schließlich hat er durch die Entwicklung am Aktienmarkt seit Anfang Januar bereits gute 130 Milliarden US-Dollar an Vermögen verloren. Ne, die Tesla-Aktie, die hat seit Anfang des Jahres 38% an Wert eingebüßt. Vielleicht kommt er auch irgendwann mal ans Grübeln.
Unglaubliche Zahlen, ne?
Ja. Genau. Ja, du hast noch ein paar volkswirtschaftliche Daten mitgebracht.
Genau, richtig. Ich habe eigentlich da unterstützend zu den eher negativen Entwicklungen dann auch ein paar volkswirtschaftlichen Daten mitgebracht. Ja. Würde aber vielleicht auch nochmal eben ein Unternehmensbeispiel aus den USA anbringen wollen, um einfach wo man dann sehen kann, wie schlecht dann der Markt auch gelaufen ist. Also ich komme nochmal kurz zu Apple. Wir haben ja unheimliche Probleme in China. Huawei gewinnt gerade deutlich stark an Marktanteilen. Dann Dann haben sie Siri, also das Update, KI-Update von Siri dann nochmal bis 2026 verschoben, also sehr, sehr blamabel eigentlich fürs Unternehmen. Und Apple kann auf die schlechteste Handelswoche seit März 2020 zurückblicken. Hast du es auf dem Schirm, André, was Apple letzte Woche gemacht hat?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, krass, ne? Also minus 11,11%, also alleine in einer Woche, also schon Atemraum, deswegen sieht man auch, glaube ich, warum die Indizes dann
alle außergewöhnlich, ne? Ja, absolut.
Ja. Kommen aber jetzt dann zu den volkswirtschaftlichen Daten der letzten Woche und verbleibe auch ausschließlich in den USA. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise um 2,8%, weniger stark als erwartet, was auf teils sinkende Energiekosten zurückzuführen ist. Auch die Kerninflation, die Kerninflation lag bei 3,1%, auch unter den Erwartungen. Und für den Markt natürlich erstmal Informationen, die positiv waren, und dennoch befindet man sich immer noch recht weit weg vom Zielpfad. Zusätzlich könnte die aggressive Zollpolitik, du hast es gerade schon angedeutet, die Inflation bald wieder anheizen. Der Markt hat somit relativ neutral hingenommen. Am vergangenen Freitag kamen schlechte Daten vom Verbrauchervertrauen rein, und zwar fiel der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan im März auf 57,9 Punkten, auf den niedrigsten Stand seit November 2022. Es entspricht einem Rückgang von 6,8 Punkten gegenüber dem Vormonat und liegt deutlich unter den prognostizierten 63,1 Punkten. Also diese Verschlechterung des Verbrauchervertrauens wird hauptsächlich auch auf die wachsenden Inflationsängste und die politischen Unsicherheiten, du hast es auch gerade schon gesagt, unter Präsident Donald Trump zurückgeführt. Und vielleicht nochmal kurz zum Thema Inflationsängste. Die steigenden Inflationserwartungen der Verbraucher sind im März auf 3,9% angestiegen. Das sind die höchsten Erwartungen seit 1993. Also auch diese Entwicklung verstärkt die Sorgen über steigende Preise und mögliche negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stabilität.
Schon deutlich, ne?
Ja, schon echt deutlich. Und zu guter Letzt sind am gestrigen Montag die US-Einzelhandelsumsätze für Februar veröffentlicht worden. Die sind nur um 0,2% gestiegen, auch weniger als die erwarteten 0,6%. Es gibt so eine sogenannte Control Group, also ohne die volatilen Bereiche Autos, Benzin und Baumaterialien. Diese legte um 1% zu, was noch bemerkenswert war aus meiner Sicht. Die Restaurants verzeichneten einen Rückgang von 1,5%. Ja, und dies deutet dann auf eine eher langsam wachsende Wirtschaft hin, was in den Märkten dann auch wieder zu gemischten Reaktionen führte. Und passte auch dann wiederum zum schlechten Verbrauchervertrauen, was ich gerade soweit beschrieben
Absolut.
Hatte. Ja. Die US-Märkte, und du hast es aber gerade noch angedeutet, reagierten dennoch eher positiv sogar gestern auf die Zahlen, was gegebenenfalls auf diese starke Control Group zurückzuführen war. Oder vielleicht auch einfach nur technisch getrieben war. Es wird dann zu beobachten sein. Heute sehen die Futures, glaube ich, auch wieder relativ mau aus, leicht im Minus. Mal gucken, wo die heutige Woche dann hinführt. Ja, also das vielleicht nochmal ganz kurz zu den volkswirtschaftlichen Daten, die in den letzten Wochen reinkamen. Also neben der politischen Komponente dann doch, glaube ich, ein eher eingetrübtes Bild jenseits des Atlantiks.
Genau.
Du machst den.
Ja, ich glaube, ein besonderer Fokus wird wirklich jetzt auch bei der US-Notenbank liegen. Ja. Die Fed wird ja vor den Herausforderungen stehen, zwischen Bekämpfung des Konjunkturabschwungs des Möglichen und der, wie du gerade beschrieben hast, steigenden Inflationserwartungen, den Risiken da abzuwägen. Ne? Der morgige Zinsentscheid, ich glaube, da rechnet keiner mit großen Veränderungen.
Genau.
Aber es ist bestimmt ganz interessant, was so zwischen den Zeilen gesagt wird, beziehungsweise wie die Fed so die weitere Kommunikation darstellt im Hinblick auf die Zinsentwicklung im laufenden Jahr.
Ja, und Zinsentwicklung, ich glaube, da war auch so Anfang des Jahres zumindest die Erwartung, eine Zinssenkung, vielleicht zwei. So ein bisschen aufgeweicht hat sich das Ganze schon, ne, wenn man das Eintrüben der Wirtschaft dann auch
Absolut.
Sieht.
Absolut. Ne? Ja. Naja, wenn wir zum Rückblick nochmal auf die Zinsen schauen, da sind wir ja gerade zumindest mit der Leitzinspolitik gewesen, hat sich in der vergangenen Woche gar nicht so viel geändert. Zehnjährige Bundesanleihen liegen aktuell bei einer Rendite von 2,85 und damit minimal unter den Renditen der Vorwoche. Also da ist nicht viel passiert.
Immer noch im Vergleich relativ hoch, ne?
Ja. Genau. Abschließend nochmal ganz kurz einen Blick auf Gold und Bitcoin. Der Goldpreis konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen. Er verteuerte sich um 2,5%, notiert aktuell auf einem All-Time-High über 3.000 US-Dollar je Feinunze.
Ja.
Also auch da ist das Thema Unsicherheit deutlich abzulesen.
Genau, deutlich abzulesen. Auch da wird erwartet, dass es gegebenenfalls, ich habe heute noch einen Bericht gelesen, irgendwo gegebenenfalls bis Jahresende 3.500 US-Dollar je Feinunze. Hängt natürlich vieles von der Geopolitik ab, von den Daten, die auf uns hineinprasseln.
Ja. Ja. Überraschen wird es mich nicht.
Nee, mich auch nicht.
Nee. Ein anderes Bild beim Bitcoin, da wieder eine schwache Woche mit einem Wochenminus von 6.5%. Aktuell notiert der Bitcoin bei einem Preis von 83.130 US-Dollar je Bitcoin und damit relativ deutlich unter dem Jahreshoch. Wir waren ja mal bei 109.000 US-Dollar. Ist in weite Ferne gerückt aktuell.
Ja, André, wir beide haben ja noch so eine kleine interne Wette am Laufen. Geben wir jetzt nichts Näheres Preis, aber vielleicht Richtung September werden wir mal ein bisschen mit zwei, drei Takte dazu.
Ja, genau. Naja, so viel zum Rückblick auf die vergangene Woche. Von Langeweile also keine Spur. Wenn wir mal auf die Unternehmen schauen, René, was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe Schneider Electric mitgebracht. Schneider Electric, 1836 von den Brüdern Eugene und Adolf Schneider gegründet worden. Zunächst als Unternehmen, das sich auf die Eisen- und Stahlproduktion konzentrierte. Im Laufe der Jahre hat sich Schneider Electric dann ja stark verändert und sich auf das Management von Energie und Automatisierung spezialisiert. Und mittlerweile ist das Unternehmen ein global führendes im Bereich der Energie- und Automatisierungsmanagementlösung, bietet innovative Produkte und Lösungen für eine nachhaltige, effiziente Energieverwendung und hat sich besonders auf das Thema digitale Infrastruktur und Automatisierung spezialisiert. Mhm. Was ich ganz interessant fand, Schneider Electric hat 2021 den Digital Twin einer ganzen Stadt entwickelt, um die Effizienz der Energieversorgung zu verbessern. Ja, konkret, kennst du es?
Ein Digital Twin? Digitaler Zwilling, ja.
Ja, genau. Ja, ist ein virtuelles Abbild eines physischen Objekts oder Prozesses oder Systems, das in Echtzeit mit Daten aus der realen Welt aktualisiert wird. Also Schneider Electric hat ein bemerkenswertes Beispiel für die Anwendung dieser Technologie entwickelt, indem sie einen digitalen Zwilling, du sagst es, für eine ganze Stadt erschufen. Dies ermöglicht eine präzise, dynamische Überwachung und Analyse der städtischen Infrastruktur, einschließlich Energieversorgung, Gebäudeautomatisierung, Verkehrssystem und vieles mehr. Und die gewonnenen Daten werden verwendet, um die Leistung zu überwachen, Schwachstellen zu identifizieren und zukünftige Verbesserungen zu simulieren. Mhm. Also ein ganz entscheidender Schritt in Richtung smarter Städte, in denen alle Aspekte von Infrastruktur bis zum Verkehr miteinander vernetzt und optimiert werden können. Ja, und Schneider Electrics Digital Twin ist ein Paradebeispiel, glaube ich, für den Übergang zu einer nachhaltigeren und ressourcenschoneren städtischen Umgebung.
Also vielleicht spannend.
Ganz interessant, ja, ne, wenn man sich so eine New York, sag ich mal, vorstellt, das einmal irgendwie rauszieht mit den entsprechenden Daten und schauen kann, wie man dann da in die Optimierung gehen kann. Mhm. Ne? Und da ist Schneider Electric dann wohl führend, da in der Richtung zu unterstützen. Kommen jetzt zu den Finanzzahlen, die für 2024 bekannt gegeben wurde. Schneider Electric erzielte 2024 einen organischen Umsatzanstieg von 8% auf 38,2 Milliarden Euro. Besonders stark wuchsen die Umsätze in Nordamerika mit plus 15% und in anderen Regionen außerhalb von Europa und Asien mit plus 17%. Der größte Geschäftsbereich Energy Management verzeichnete einen Umsatzplus von 11%, vor allem durch die hohe Nachfrage nach Lösungen für Rechenzentren und da insbesondere in den USA. Im vierten Quartal 2024 beschleunigte sich das Wachstum auf 13%, vor allem aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenzentrumslösungen. Das EBITDA stieg um 14%, die Marge verbesserte sich um 90 Basispunkte auf 18,6%, das bereinigte Ergebnis der Aktie stieg um 18% und die Dividende wird um 11% erhöht auf 3,90 € pro Aktie. Also ich glaube, auch mit Blick nach vorne, 2025 ein Umsatz plus von 7-10% wird erwartet, eine Margenverbesserung wird erwartet. Ich glaube, alles in allem ein sehr, sehr, sehr gutes Zahlenwerk und auch der Ausblick gibt, glaube ich, weiter Grund zur Optimismus. Es wird in allen vier Regionen, was deren Kernregionen sind, mit Wachstum gerechnet, also besonders in USA, Indien und dem Nahen Osten. Ja, ich glaube insgesamt super gute Zahlen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Aktie als solche. Unsere DZ-Bank stuft die Aktie von Halten auf Kaufen um oder auf. Und wir haben insgesamt Zugriff auf 23 Analystenschätzungen. Da haben wir 7-mal kaufen, 4-mal übergewichten, 10-mal halten, nur 2-mal untergewichten dran stehen. Differenz zum fairen Wert von 14%, also insgesamt wird da auch noch Luft nach oben gesehen. Die Aktie liegt aber im laufenden Jahr bei minus 2,4%. wenn wir es vergleichen mit amerikanischen Werten oder Indizes, gut.
Aber es ist doch davor auch ganz gut gelaufen.
Ja, ne? Genau. Ja, also. Auf 2-Jahres-Sicht habe ich auch noch mitgemacht.
Ah, okay.
65% vorne.
Guck mal.
Und mit Blick auf die vergangenen 5 Jahre sehen wir sogar 281% Kurs.
Okay.
Also von daher
relativiert es.
Ist relativ gut gelaufen, ja. Da soll es aber zu Schneider Electric gewesen sein. Ja, vor allem das Thema Digital Twin bin ich drüber gestolpert, fand ich ganz interessant.
Welche Stadt war das, die
Das habe ich nicht herausgefunden,
okay.
Ehrlicherweise.
Ja. Okay.
Vielleicht haben sie es auch nicht bekannt gegeben, das weiß ich nicht. Es hatte wohl einen Namen, den habe ich mir aber auch nicht mehr rausgeschrieben. Dieses Projekt hatte eine Projektbezeichnung.
Okay.
Vielleicht war es einfach nur so ein, weiß ich nicht, eine Vorstellung, um das Ganze vielleicht nochmal irgendwann größer werden zu lassen.
Mhm.
Ja. Können wir vielleicht nochmal nachliefern, ja, okay. Wenn es bekannt ist.
Ja.
Du bleibst in Europa.
Ich bleib in Europa. Ganz anderes Thema, ja. Ganz andere Branche. Ich habe die Fresenius SE im Gepäck. Und der Ausgangspunkt des Unternehmens ist die Frankfurter Hirschapotheke, die im Jahr 1912 bereits einer der ältesten Arzneimittelhandlungen der Stadt war. Sie wurde geführt von Dr. Eduard Fresenius und eine Spezialität von ihm waren Lösungen von reinstem destilliertem Wasser. Und unter dem Namen Ampuva, also das war kurz für Ampullenwasser,
aha,
ist die Lösung auch heute wohl noch im Sortiment vom Fresenius beinhaltet. Ja. Haben sie mit drin, genau. Naja, 27% der Aktien vom Fresenius befinden sich heute im Besitz der Else Kröner Fresenius Stiftung. Und diese Else Kröner, das war eine Ziehtochter von Dr. Fresenius, die nahm 1946 im Alter von gerade mal 26 Jahren, übernahm die Hirschapotheke. Und hat die gemeinsam mit ihrem Mann Hans Kröner zu einem Gesundheitskonzern mit über 190.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 221 Milliarden US-Dollar aufgebaut.
Gute Erfolgsstory, oder?
Würde ich auch sagen. Hat sie gut hingekriegt, genau.
Ja.
221 Milliarden, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Oder waren es nur 22 Milliarden? Aber auf jeden Fall eine große Zahl. Muss ich gleich nochmal gucken.
Ja.
Naja. Die Fresenius SE aus dem DAX ist allerdings nicht zu verwechseln mit der Fresenius Medical Care. Mhm. Namentlich sehr identisch, aber doch unterschiedlich. Und zur Orientierung, die neue Fresenius SE ist der Mutterkonzern der Fresenius Medical Care. Während Fresenius Medical Care eine der größten Dialyse-Dienstleister weltweit ist, handelt es sich bei der Fresenius um einen internationalen Gesundheitskonzern mit den Kernbereichen, die nennen sich Fresenius Kabi. Dieser bietet Gesundheitsprodukte für kritisch und chronisch kranke Menschen an. Und daneben dem operativen Bereich Fresenius Helios, das ist Europas größte private Klinikengruppe.
Mhm.
Ergänzt wird es dann noch um Unternehmensbeteiligung an Fresenius Pharmed und der bereits genannten Fresenius Medical Care. Und diese Beteiligung an Fresenius Medical Care wurde zuletzt von 32% auf 25% plus eine Aktie abgebaut. Fresenius nutzte das Kapital aus der Anteilsreduzierung zur Entschuldung, beziehungsweise um die Fremdkapitalkosten zu reduzieren. Und dies folgte einem klaren Plan, beziehungsweise einem klaren Managementauftrag, die Entschuldung sukzessive zu reduzieren. Und dabei helfen natürlich auch die operativen Bereiche Kabi und Helios, die sich sehr positiv entwickeln. Das Geschäft beim Wachstumstreiber Kabi entwickelt sich wirklich stark. Im vierten Quartal erzielten die drei Bereiche Biopharma, Medizintechnik und klinische Ernährung zusammen ein organisches Wachstum von 19%. Wobei der größte Impuls vom noch relativ kleinen, aber wirklich stark wachsenden Biopharma-Geschäft mit plus 39% ausging. Aber auch die reiferen Segmente Medizintechnik mit plus 7% und klinische Ernährung mit plus 21% laufen derzeit wirklich gut. Erfreulich ist auch, dass die Profitabilität beim Wachstumstreiber mit einer EBIT-Marge von 14,7% deutlich über dem Vorjahr, wo es noch bei 10,2% war, lag. Ja, und vor diesem Hintergrund hat unsere DZ-Bank im Zuge der voranschreitenden Transformation des Unternehmens das Prognosemodell angepasst und den fairen Unternehmenswert inklusive der Beteiligung an Fresenius Medical Care auf 50 Euro angehoben. Die Aktie notiert aktuell um die 39 Euro und wird damit mit einem Kursgewinnverhältnis von 11 gehandelt, ist vergleichsweise immer noch relativ günstig bewertet. Und die Wachstumsaussichten bieten interessantes Kurspotenzial, gerade bei dem Blick auf eine immer älter werdendere Gesellschaft.
Genau. Letztes Jahr, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelaufen, oder?
Ja, ja. Genau. Okay, so viel von Unternehmensseite.
Genau. Ich komme zum regionalen Teil.
Ja.
Und jetzt wird es ein wenig rustikaler.
Okay.
Das Unternehmen Westfleisch hat Zahlen für 2024 bekannt gegeben. Hauptsitz in Münster, jedoch auch hier in Coesfeld sesshaft, wo wir gerade den Podcast auch aufnehmen. Westfleisch ist der zweitgrößte deutsche Fleischvermarkter nach Tönnies. Steigerte 2024 seinen Umsatz um 1,5% auf 3,4 Milliarden Euro. Das EBIT lag bei 19,7 Millionen Euro. Die gestiegenen Kosten für hohe Tarifabschlüsse, Maut und CO2-Steuererhöhungen sowie steigende Logistik- und Energiepreise konnten leider nur teilweise an den Markt weitergegeben werden. Für uns gut, dass es nur teilweise weitergegeben wurde. Die Schweineschlachtungen stiegen um 4,5%, während die Großviehschlacht um 5,9% zurückging. Der Wurstbereich wuchs um 17%. Für 2025 plant Westfleisch weiteres Wachstum, insbesondere in den Bereichen Schlachtzahlen und Weiterverarbeitung. Das Unternehmen will die Kapazitäten weiter ausbauen und die Eigenkapitalquote auf 39,5% steigern. Westfleisch ist ebenfalls eine eingetragene Genossenschaft, so wie wir als Bank, und wird den Genossenschaftsmitgliedern eine Dividende von 4,2% anbieten. Ich glaube, durchaus bemerkenswerte Zahlen, auch wenn ich persönlich gerade Westfleisch nicht unbedingt fördere. André, du weißt es, ja. Ich versuche ja innerhalb der Fastenzeit auf Fleisch zu verzichten. Gucken, ob es mir gelingt, und dann passend zur Grillsaison starte ich wieder rein.
Ich hatte gestern Abend noch eine Mettwurst. Ja, also.
Dann isst du einfach doppelt so viel, dann passt's. Ja, das soll es aber auch zum regionalen Teil wieder gewesen sein. Du kommst zum Ausblick, André.
Genau. Abschließend, wie gesagt, der Ausblick auf die kommende Woche. Von volkswirtschaftlicher Seite kommen so ein paar Daten. Heute im Laufe des Tages die Daten zur ZTW-Umfrage. Am morgigen Mittwoch Zinsentscheid der Bank of Japan und der bereits angesprochene Zinsentscheid der Federal Reserve in Amerika. Dazu noch die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Am Donnerstag dann Zinsentscheid von der Schweizer Nationalbank und von der Bank of England. Volkswirtschaftlich dann nochmal aus den USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Philly-Fed-Index, also Daten zum produzierenden Gewerbe und die Frühindikatoren vom Conference Board. Und am Freitag folgt dann noch das Konsumentenvertrauen aus der EWU. Ja. Und wenn wir auf die Unternehmensseite schauen.
Ja, durchaus heute, ich weiß nicht, hast du es gerade genannt? Also das heutige Grundgesetz.
Nee, das habe ich nicht. Das
haben wir ja gerade schon in der Folge soweit besprochen. Also das wird natürlich für uns hier
absolut entscheidend sein,
ja.
Genau.
Ja,
ja, und von Unternehmensseite berichten morgen nochmal Talangs aus China, die Tencent Holding, Vonovia. Am Donnerstag dann Deutz, Lanxess, Nike, OAB, RWE und die SAF Holland.
Immer noch ein paar große dabei, ne?
Ja. Und am Freitag haben wir dann noch Fuchs und Salzgitter. Und ich glaube, das kann auch wieder eine insgesamt spannende Woche werden. Dazu wird es bestimmt noch News aus dem Weißen Haus geben.
Mit Sicherheit.
Ganz also genau.
Langweilig wird es ja in der aktuellen Zeit sowieso nicht. Und an den Börsen sowieso.
Generell
niemals,
nicht,
ne? Niemals, genau. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Danke fürs Zuhören. Weiterhin lassen uns ein Abo da, weiterempfehlen. Feedback schreiben an podcast@foreprivatebanking.de. Auch da vielleicht nochmal Danke an das Feedback, was wir links und rechts dann auch immer bekommen. Ja, das soll es für heute gewesen sein und bis zur nächsten Woche.
Alles Gute, bis dann.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.